und herzlich willkommen bei Ist das gesund? Dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause und ich darf euch zu unserer aktuellen Episode begrüßen, in der ich einen ganz besonderen Gast habe. Er ist der Fitnesspapst Deutschlands. Er hat unzählige Bestsellerbücher zum Gesundheitsfaktor Bewegung geschrieben. Er forscht seit 30 Jahren zum Thema Sport und Gesundheit und laut eigenen Angaben brennt er bereits seit frühester Kindheit für Bewegung. Mein Gast heute ist der Sportwissenschaftler Ingo Frohböse und er hat auch sein neues Buch mitgebracht, dessen Titel ein großes Versprechen macht. Es heißt nämlich Fühl dich wie neu geboren. Ich spreche mit Ingo Frohböse darüber, warum er jeden Morgen ein Glas Zitronenwasser trinkt, warum Sitzen so ungesund ist wie Rauchen, warum es beim Muskeltraining um viel mehr geht als um einen dicken Bizeps und wie sein persönlicher perfekter Tag aussieht. Freut euch auf ein spannendes Gespräch. Also ich zumindest habe mir aus diesem Gespräch sehr viele hilfreiche Tipps für meinen Alltag mitnehmen können. Ja, hallo und herzlich willkommen, Ingo Frohböse. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke für Ihre Zeit.
Ich freue mich auch, dabei zu sein.
Der Jahreswechsel liegt jetzt schon eine Zeit lang zurück und der ist ja immer gespickt mit guten Vorsätzen für mehr Gesundheit, bessere Ernährung, mehr Fitness. Leider halten die Vorsätze ja unserem Alltag oft nicht sehr lange stand. Warum fällt es uns denn so schwer, mehr vom Gesunden und weniger vom Ungesunden zu tun?
Ja, natürlich, weil das Belohnungssystem vielleicht von den ungesunden Dingen vielleicht stärker getriggert wird. Und wir nehmen uns in der Tat natürlich auch viel zu große Ziele häufig vor. Okay. Wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, jetzt zu Beginn des Jahres, ich möchte mal 20 Kilo abnehmen, ist das ja meilenweit entfernt. Ich möchte einen Marathon laufen, das ist einfach viel zu weit. Und insofern sind die Ziele häufig zu groß. Und dann werden wir frustriert nach 4 bis 6 Wochen, wenn wir immer noch nicht angekommen sind, wo wir hinwollen.
Und dann schmeißt man hin. Das heißt, es wäre besser, sich kleine Ziele zu setzen und kleine Schritte zu machen. Oder was ist Ihr Tipp für die Vorsatzumsetzung?
Idealerweise ist das genauso. Wir gehen davon aus, so aus der Psychologie, dass man immer alle euphorisch starten, aber so nach 6 Wochen sind wir alle so ein bisschen im tiefen Tal angekommen. Ja, das heißt also, wir sollten uns kleine Ziele setzen, die wir so nach 6 Wochen spätestens erreichen. Dann belohnen wir uns, setzen uns das nächste Ziel und so kommen wir langsam voran. Und dann im halben Jahr ist das, was wir uns vorgenommen haben, zu einem Ritual geworden und dann verändern wir es auch nicht.
Cool. So machen Sie das auch oder ist Ihr Alltag, also brauchen Sie gar keine guten Vorsätze mehr, weil Sie eh schon einen so gesunden Lebensstil haben? Wie ist das bei Ihnen?
Ja, ich würde sagen, ich brauche das nicht mehr. Okay. Das heißt, ich muss mich nicht mehr hinterfragen, ob ich nun heute laufen gehe oder nicht. Oder was ich heute essen gehe. Mein Körper erzählt mir das schon und das Bedürfnis ist groß, dass ich mich zum Beispiel täglich bewege.
Schön. Jetzt haben Sie eben ein aktuelles Buch herausgebracht, das heißt Fühl dich wie neu geboren. Und gemeinsam mit Ihren Co-Autorinnen stellen Sie da 52 Minikuren für den Alltag vor. Was genau verstehen Sie denn unter einer Minikur für zu Hause und was kann das bewirken?
Ja, wir haben ja immer uns überlegt, gerade mit meinen Kolleginnen, wir haben ja manchmal so tolle Dinge, die wir im Urlaub alle so erleben. Ja, wenn wir ans Meer fahren, genießen wir das helle Licht, das Salzwasser, den Strand unter den Füßen beispielsweise. Und dann nach 2 bis 3 Wochen ist alles wieder weg. Aber letztendlich sagen wir danach, ach, war das schön, das war eine richtige Wellness-Kur für uns. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, wir bringen mit diese tollen Erlebnisse des Urlaubs, die uns ja wirklich alle gut getan haben und die unseren Akku wieder aufgeladen haben, wir bringen mit diese nach Hause. Und deswegen haben wir quasi Jahreszeiten angemessen, eben 52 für jede Woche, also eine kleine Kur, die uns ein bisschen eine Wellness-Kur quasi nach Hause bringt, versucht zu gestalten. Da kann jeder das für sich aussuchen und das war so unser Ziel.
Schön, also Urlaub für zu Hause. Wenn Sie jetzt aus diesen 52 für unsere Hörerinnen und Hörer 5 auswählen würden oder vorstellen wollen, die jetzt für Sie besonders toll, wichtig oder effektiv sind, was würden Sie da auswählen? Was machen Sie gerne oder was haben Sie da besonders beigesteuert?
Also wir haben 3 große Baustellen dort versucht abzubilden. Bewegung, Ernährung, das Thema Regeneration. Mhm. Aber das Allerwichtigste, fange ich mal an mit dem Thema Regeneration, und das ist der Schlaf. Also da ist eine Kur eindeutig, dass wir mal in einer Woche versuchen, sehr früh ins Bett zu gehen und dann wirklich uns auszuschlafen. Also eine Ausschlafwoche.
Das klingt
ja
gut.
Ganz bewusst, weil das brauchen wir ja alle. Hm. Weil wir opfern ja alle viel für die Netflix-Serien oder wie auch immer. Also das ist halt manchmal eine ganz, ganz wichtige Kur.
Das stimmt.
Die zweite wichtige Kur hat mit dem Trinken zu tun. Wir würden morgens gerne, und das empfehlen wir auch, immer sofort mit einem großen Glas Zitronenwasser starten. Mhm. Erstens, um das Immunsystem zu stimulieren und zweitens auch so ein bisschen die Flüssigkeitsbedarfe, die sich aus der Nacht ergeben, quasi direkt früh morgens abzudecken. Kur Nummer 2.
Cool.
Kur Nummer 3, mache doch, bevor du schlafen gehst oder bevor du dann den Feierabend einläutest, bevor du mit deiner Arbeit fertig bist, einen kleinen Spaziergang, der dich letztendlich runterholt, so ein wenig von den ganzen Alltagsbelastungen, der dir also viel, viel quasi Ich-Zeit gibt, also 30 bis 45 Minuten, auch gönne dir diese 30 bis 45 Minuten, was ist deine Zeit? Cool. Das vierte ist, esse bitte am Abend, versuche Proteine zu konsumieren, weil in der Nacht wird der Körper zur Baustelle. Dazu gehört beispielsweise, mach dir doch mal einen schönen Linsensalat, mach dir doch mal etwas Leckeres mit der Kicher, mit Kichererbsen oder vielleicht mit Tofu oder mit Sojaprodukten oder auch mal ein unschönes Omelett, weil in der Nacht wird der Körper zur Baustelle, da muss repariert und restauriert werden und das ist schön. Und der letzte Punkt, genieße in der Mittagszeit immer die Sonne und das Licht. Das heißt, geh raus an die frische Luft, denn insbesondere ja auch in vielen Monaten der Dunkelheit ist dann die Mittagssonne doch sehr, das erleben wir ja insbesondere gerade auch in den Wintermonaten, doch sehr, sehr ja, stimulierend und wie auch eine kleine Wellness. Also hole Sonnenlicht so häufig wie es geht quasi nach Hause.
Das sind tolle Tipps. Das kann man ganz einfach umsetzen. Muss man sich auch nicht groß überwinden, glaube ich, für ein Glas Wasser in der Früh oder eben einmal früher ins Bett zu gehen. Verpasst man ja meistens auch gar nicht so viel.
Was man sich so, manchmal wollte. So wollten wir das auch tun. Ja, so wollte, genauso haben wir das auch gedacht. Mhm. Wir haben immer gesagt, okay, ändere ein einziges Ding in einer Woche. Mal nur eins.
Super.
Ja? Und du kannst alles weitere machen und dann kannst du ja sehen, ist es für dich auch wirklich gut gewesen. Mhm. Und wir haben ja 52 verschiedene Beispiele. Für den einen passt das, für den anderen wiederum nicht. Und es, man verliert gar nichts. Ganz im Gegenteil, man bekommt etwas geschenkt.
Ja,
und das
schön.
Muss man erleben, wenn man das etwas häufiger gemacht hat.
Sehr schön. Das klingt gut. Ja, wir sind jetzt noch immer im Jänner und typischerweise der Jänner, wir haben es schon angesprochen, Vorsätze und auch Verzicht der Jänner, so zum Beispiel mit dem Dry January, dass man sagt, ich trinke mal einen Monat lang keinen Alkohol oder der Veganuary, dass man einen Monat keine tierischen Lebensmittel isst. Viele versuchen auch auf Zucker verzichten, weil man rund um Weihnachten eh so viel süßes Zeug gegessen hat. Der Jänner ist jetzt zwar bald vorbei, aber wenn Sie jetzt auch mit dem ganzen Wissen jetzt aus Ihrer Laufbahn und auch aus dem Buch jetzt, wenn Sie sich einen Verzicht aussuchen müssten, den man vielleicht das ganze Jahr beibehalten könnte oder sollte, welcher Verzicht wäre das denn? Also welcher hat den größten Effekt auf meine Gesundheit? Kein Alkohol, kein Zucker, weniger tierische Lebensmittel, was ist da das Beste, glauben Sie?
Also ich würde sagen, erst einmal reduziere deine langen Sitzzeiten. Bleib nicht so häufig sitzen. Ja, das ist für mich eines der größten Probleme unserer Zeit gerade.
Mhm.
Das heißt, wir sitzen einfach zu lange. Wir sind zu lange inaktiv. Und deswegen wäre mein wichtigster Tipp, versuche doch, die Sitzzeiten zu reduzieren und stehe mindestens einmal pro Stunde auf. Mach etwas. Belaste Muskeln, aktiviere deinen Stoffwechsel. Dann habe ich nämlich häufig beispielsweise, nehmen wir mal das Thema Zucker, endlich wieder eine Verbrennung, dass der Zucker wieder verbrannt wird. Das heißt, dann ist der Zucker gar nicht mehr so schlimm. Es wird ja dann schlimm, wenn wir letztendlich so ein bisschen Ernährung und Bewegung nicht miteinander harmonisch gestalten in unserem Alltag. Wenn ich aber viel konsumiere, und dann eben die Bewegungspause einfach nicht dort immer einpflege, dann habe ich dadurch, das heißt also, bewege dich mindestens einmal pro Stunde, so etwa für 5 bis 10 Minuten, mach viel Muskelarbeit, geh ins Treppenhaus oder geh raus auf die Terrasse und mach ein paar Kniebeugen oder wie auch immer. Aber dann gehst du wieder zurück und dann hast du nichts verloren, ganz im Gegenteil sogar. Dann kannst du dich auf das nächste Stück Schokolädchen sogar freuen.
Super, da haben Sie mir jetzt mit der Antwort schon meine nächste Frage vorweggenommen, weil so ein Spruch, den man jetzt immer wieder hört, ist, Sitzen wäre das neue Rauchen. Also in Bezug auf die gesundheitlichen Auswirkungen, die diese langen Sitzzeiten, die wir haben, auf unsere Gesundheit haben. Würden Sie es unterschreiben, Rauchen und Sitzen, ist das vergleichbar schlecht aus Ihrer Perspektive?
Würde ich sogar sagen, es ist wirklich ein eigener Risikofaktor.
Mhm.
Man muss auch wirklich wissen, da gibt es gute Studien zu, dass man nicht durch 2 oder 3-mal pro Woche abendliches Sporttreiben das lange Sitzen kompensieren kann.
Okay.
Denn eine Woche hat ja 188 Stunden. Ja?
Mhm.
Und wenn man sich das mal überlegt, 168 Stunden. Wenn man sich das mal überlegt, wenn man da 3-mal pro Woche Sport treibt, hat man immer noch 165 Stunden Inaktivität.
Verstehe.
Und das ist von der Relation einfach dann nicht kompensierbar durch mal so ein bisschen abendlich Sport treiben. Dann ganz im Gegenteil sogar. Das Sitzen hat wirklich so große Konsequenzen. Die Durchblutung im Gehirn wird weniger. Muskelmasse wird abgebaut. Das Gewebe wird nicht mehr optimal quasi durchblutet und dementsprechend versorgt. Wir haben letztendlich eine Versteifung der Blutgefäße. Die Gefäßelastizität leidet. Also Herz Herz-Kreislauf-Funktionen versiechen ein wenig. Und das erkennt man schon. Bewegung ist letztendlich ein Lebensmittel und es dient nicht nur der Ästhetik und dem Sporttreiben, der Leistungsfähigkeit. Nein, es ist letztendlich der wichtigste Stressor, in Anführungsstrichen, um unsere Gesundheit zu erhalten. Mhm. Das heißt, mache ich eben zu wenig Bewegung im Alltag, dann habe ich eben diese ganzen negativen Vorteile, die ich nur durch wirklich ganz bewusstes, diszipliniertes Dagegenhalten wirklich minimiert bekomme.
Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, heißt das, Sport sollten wir nicht als etwas Abgeschlossenes betrachten, wo wir irgendwo hinfahren und dort machen wir dann den Sport und den Rest des Tages sitzt man halt weiter auf der Couch, sondern das sollte wirklich, so wie Sie gesagt haben, in jeder Stunde des Tages sollte Bewegung Platz haben, zumindest.
Bewegungspunkte sammeln im Alltag halte ich für total wichtig. Ja. Das heißt also immer mal wieder Bewegungspausen. Denn wir kennen das ja, wenn wir mal länger jetzt vielleicht im Auto unterwegs sind, so nach 2 Stunden kommen wir noch kaum noch aus dem Auto raus, weil ja alles verklebt, steif geworden ist. Und das, wenn man das Tag ein, Tag aus macht, kann man sich vorstellen, was für Veränderungen sich im Körper ergeben. Es wird sogar Gewebe umgebaut, negative Art, dass es nicht mehr so aktiv und elastisch beispielsweise ist. Und insofern ja, wir brauchen Bewegungspunkte im Alltag, darüber hinaus aber dann natürlich noch ein paar Trainingselemente, die dann in den Abendstunden in der Freizeit realisiert werden.
Ja, verstehe. Genau, die große Frage ist ja auch immer, wie viel Bewegung muss es denn jetzt wirklich sein? Die WHO hat ja eine relativ klare Antwort, das ist so zwischen 150 und 300 Minuten pro Woche. Wenn man jetzt diese Zahl hört, dann klingt das vielleicht im ersten Moment relativ abstrakt, 150 Minuten, wo, wann? Was wäre denn ein Tipp von Ihnen, wie man diese Zeit also sinnvollerweise in den Alltag bringt? Wie kann so ein 150-Minuten-Bewegungsprogramm in einer Woche ausschauen? Was würden Sie da raten? Oder was machen Sie vielleicht auch?
Ja, also ganz einfach ist, viele Transportwege einfach aktiv gestalten. Mhm. Das heißt also, Wege, die ich sowieso machen muss, aktiver gestalten, dass ich mit dem Rad fahre irgendwo hin, dass ich mich freue, wenn ich das Auto etwas weiter weg entfernt parken kann, dass ich also viele Wege dann auch vielleicht aktiver gestalte, indem ich eben nicht nur schlendere, sondern das Spazierengehen auch nutze, hin zur Arbeit, zum Studium, in die Universität, einfach so, dass Herz-Kreislauf-Funktion sich stimuliert. Also der Transport bietet unheimlich schöne Möglichkeiten, eben diese 30 Minuten täglich abzubilden.
Stimmt.
Indem der Hin- und Rückweg beispielsweise anders gestaltet wird. Vielleicht steige ich eher eine Station aus der Bahn aus, später ein. Ja, und so habe ich ganz einfache Möglichkeiten, eben diese Bewegungspunkte zu sammeln. Die WHO sagt aber darüber hinaus ja noch eben 150 bis 300 Minuten. Also 150 Minuten ist das Minimalste. Kinder und Jugendliche übrigens mehr. Mhm. Wir sollten 60 Minuten am Tag. Wir also abstrakt besprochen 30 Minuten etwa am Tag, wir Erwachsenen. Aber die WHO besagt ja auch, 2-mal pro Woche ein Muskeltraining. Mhm. Auch das haben wir in unseren Kuren abgebildet. Wir haben nämlich ganz schöne Übungsprogramme für Bauch, Rücken, Beine, Po und für alle Dinge einfach abgebildet, wo man das einfach so nachvollziehen kann. Weil Muskeln muss man diszipliniert trainieren. Ist mit Zähneputzen, macht nicht immer Spaß. Muss man machen.
Muss sein. Okay, verstehe. Ja, zu diesem Punkt im Muskeltraining, da wollte ich es jetzt kurz mitnehmen in meine Familie. Ich habe da so eine kleine Diskussion mit meinem Mann immer, weil für den ist das einzig wahre Training, ins Fitnessstudio zu gehen und dort wirklich gezieltes Krafttraining auch mit maximaler Belastung zu machen. Mir liegt es gar nicht und ich mache halt gerne so eher die gemütlichen Sachen, unter Anführungszeichen, laufen gehen und gerne Yoga zu Hause. Jetzt müssen Sie entscheiden, wer von uns beiden macht es richtig, wer hat recht oder braucht es doch eher die Mischung aus unseren beiden Ansichten?
Es braucht die Mischung. Deswegen haben sie auch geheiratet, weil es beides braucht. Aber vom Grundsatz her, ja, also wir brauchen letztendlich ein Training, ein aerobes Herz-Kreislauf-Training. Insbesondere natürlich, um so meine Gefäßfunktionen weiter optimal zu haben, den Herzmuskel optimal zu gestalten und zu versorgen, die Gefäße elastisch zu halten. Und das mache ich in der Regel durch Radeln, Walken, Schwimmen, Nordic Walken, Skilaufen, Skilanglaufen, was ja bei euch ganz gut möglich ist. Das ist das Herz-Kreislauf. So 3-mal in der Woche sollte es ja schon ganz gut sein. Dann darüber hinaus, eben das Muskeltraining ist etwas anderes. Und wir sehen ja schon, dass wenn man beispielsweise Läufer und Läuferinnen sieht, die haben ja nie richtig Muskelmasse. Sondern die haben ja eher dünne, ganz vielleicht sogar abtrainierte Muskeln, gerade Marathonläufer. Mhm. Das haben eben andere doch sehr viel mehr, die deutlich mehr die Muskelmasse trainieren. Insofern ist es immer der Mix. 2-mal pro Woche sollten wir schon Muskeltraining machen. Ich mache das auch beispielsweise. Ich gehe mit meiner Frau 2-mal in der Woche ans Eisen richtig, weil Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen.
Ist das so? Also es muss wirklich wehtun quasi.
Ja, brennen. Ich sage mal, das kennen wir alle. Wir in Köln haben ein wunderbares Wort, das heißt Plümerant. Plümerant ist, wenn man so in die dritte dritte, vierte Etage im Treppenhaus geht, das ist Plümmerrand. Ah. Dann brennen die Beine so leicht, die sind schwer geworden. Bis dahin muss ich immer kommen. Das heißt also, die Muskeln müssen energetisch belastet sein, nicht komplett müde, wie die Sportler sagen, blau. Nee, so hellblau, das reicht schon aus, aber es muss wirklich ein Brennen sein. Und insofern ist, wenn Sie sagen, Sie machen gerne Yoga, wir haben auch eine Yoga-Woche dort bei uns integriert in die Kuren, ist das eben, um Muskeln geschmeidig und lang und ästhetisch schön zu haben, zu lockern und zu entspannen. Muskeltraining ist etwas anderes. Es ist eben so, dass Muskeln wachsen und dann auch letztendlich sich die Harmonie des Orchesters des Körpers wieder ergibt. Wenn ich nochmal zwei Zahlen vielleicht sagen kann, idealerweise haben wir ja vier Körperbestandteile: Wasser, Bindegewebe, Fettgewebe, Muskelgewebe. Das ist so das große Gewebe, wie wir zusammengesetzt sind. An Wasser und Bindegewebe können wir nichts machen, aber an Fett und Muskelgewebe. Das braucht eine gewisse Harmonie, ein gewisses Orchester quasi. Und deswegen sollten Mann etwa 40% Muskelmasse haben und Frau etwa 30% Muskelmasse haben. Nur dann funktioniert das Orchester des Körpers normal.
Verstehen.
Und insbesondere, gerade so ab dem 40., 50. Lebensjahr schwindet Muskelmasse und dadurch verändert sich, weil relativ betrachtet, wie Fettmasse größer wird, das Orchester des Körpers. Die Melodie wird eine andere plötzlich. Und das ist nicht schön, weil sich dadurch viele hormonelle Veränderungen ergeben. Die Wechseljahre werden viel dominanter und. Insofern nur, wenn das Orchester des Körpers wieder stimmt, wird auch das hormonelle System unseres Organismus wieder einigermaßen eine schöne Melodie spielen.
Sehr interessant. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie gehen mit Ihrer Frau ans Eisen. Das heißt, für effektives Muskeltraining, da brauche ich schon Gewichte. Also da ist so jetzt, was man unter Eigengewicht oder so Eigenkörpergewichtstraining versteht, reine Kniebeugen, Liegestütze und solche Dinge, das wäre dann gar nicht ausreichend, sondern das sollte man schon eine Hantel zur Hand nehmen.
In der Anfangsphase würde ich sagen, ja. Das heißt also, wenn ich untrainiert bin, dann reicht das eigene Körpergewicht natürlich aus. Aber irgendwann mal reicht das eben nicht mehr aus.
Oder ich
muss 20, 30, 40, 50 Kniebeugen machen, damit der Reiz überhaupt
groß wird. Damit man hellblau wird.
Das heißt also, es ist wie so ein Prozess. Ich kann wunderbar zu Hause auf dem Flocati einsteigen, das geht alles wunderbar, aber dann muss ich irgendwann einmal wieder doch höhere Lasten haben, um das langfristig einfach zu garantieren.
Ja, jetzt habe ich natürlich kein Argument mehr gegen meinen Mann, gell? Das haben Sie mir jetzt ein bisschen weggenommen.
Nee, ist schlecht.
Ist schlecht, okay. Sie haben es jetzt schon so schön beschrieben, wie unser Körper zusammengesetzt ist und welche Rolle der Muskel eigentlich spielt. Ich wollte da vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen, weil da, glaube ich, auch die Sportwissenschaft sehr viel gelernt hat in den letzten Jahren, welche Funktion der Muskel im Körper hat. Der wird ja jetzt als das größte Stoffwechselorgan des Körpers tatsächlich gesehen. Also, dass er nicht nur da ist, um irgendwas Schweres aufzuheben, sondern dass der ganz viele Funktionen hat in unserem Stoffwechsel. Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben, was da eigentlich alles ausgeschüttet wird, wenn wir uns anstrengen, wenn wir den Muskel trainieren, was da alles genau passiert bei uns.
Also erstmal, glaube ich, ist klar, ich habe das ja vorhin auch schon mal zum Zucker gesagt, Muskeln lieben Zucker. Ja, und insofern, wenn ich also Muskelmasse habe und auch viel körperlich aktiv bin, dann wird viel Zuckerenergie verbraucht und das ist schon mal ein sehr positives, sodass ich häufig gegenüber bestimmten Stoffwechselerkrankungen häufig große Vorteile habe, wenn ich viel Muskulatur habe, viel Muskelmasse habe, hat Diabetes in der Regel, Diabetes Typ 2 in der Regel gar keine Chance. Auch das Übergewicht hat in der Regel viel weniger Chancen, weil eben Muskulatur auch den Fetten an den Kragen geht und insofern ist der Stoffwechsel, und daran sieht man das schon bezogen auf Zucker, Zuckerstoffwechsel und Fettstoffwechsel immer dann besser, je mehr Muskelmasse ich habe. Darüber hinaus haben wir, das kennen wir seit 2007, seitdem Bente Petersen aus Kopenhagen so die ersten sogenannten Myokine entdeckt hat. Das sind ja enzymähnliche Botenstoffe, die aus der Muskulatur, aus der aktiven Muskulatur ausgeschüttet werden. Erkannt, dass eben diese Myokine innere Organe stimulieren im Sinne der Gesundheit. Das heißt, sie aktivieren das Gehirn, sie fördern die Blutung des Gehirns, sie stimulieren Wachstumsprozesse, Lernprozesse in jedem Alter. Dass der Herzmuskel wird optimiert, wir haben die Leber, die Niere, die Bauchspeicheldrüse, die Galle, alle profitieren davon. Auch der Darm letztendlich profitiert von Bewegung und Muskelaktivität, denn auch der hat ja an seiner Außenhaut Muskulatur, damit letztendlich der Nahrungsbrei vorangetrieben wird. Und wir haben natürlich auch gerade auch die Gelenkernährung, die Knochenernährung auch deutlich optimiert, wenn wir mehr Muskelaktivität und Muskelmasse haben, weil einfach diese Myokine ausgeschüttet werden. Und die stimulieren letztendlich auch unser Immunsystem, sodass wir darüber hinaus natürlich doch eine viel sichere und größere Abwehr haben. Das heißt also, ich habe ja ein Buch geschrieben, Muskeln, die Gesundmacher heißt dieses Buch vor Jahren. dann erkennt man schon, Muskeln ist für mich leider immer noch deutlich unterrepräsentiert im Sinne der Gesundheit, wird ja viel zu wenig betrachtet. Kaum ein Arzt fragt mich, wie sieht es mit deiner Muskulatur aus, sondern ganz im Gegenteil, sogar, sie wird häufig sogar als nur unter ästhetischen, mit einem schlechten Image versehenen Gesichtspunkten betrachtet. Nein, sie muss mehr einen Heiligenschein bekommen und deswegen ist es für mich total wichtig, ja, dass wir einfach wissen, dass Muskulatur ja bestimmte hormonelle Prozesse im Körper einfach bestimmt und limitiert oder verändert und je mehr wir Muskelmasse haben, umso besser ist das. Es gibt viele Menschen, die sind metabolisch ungesund, die sind zwar schlank auf der Waage, vom Gewicht her, sind aber trotzdem metabolisch ungesund, weil die Muskelmasse fehlt und die ist nochmal das größte Stoffwechselorgan und deswegen ist der Stoffwechsel immer schlechter bei wenig Muskelmasse.
Skinny Fat nennt man das, glaube ich, gell? Wenn man eigentlich dünn ausschaut, aber zu viel Fettanteil im Körper hat. Ja, sehr spannend. Ja. Wenn man das jetzt irgendwie alles zusammenfasst, dann muss ich Ihnen das doch noch so eine ganz prägnante Frage stellen. Gibt es jetzt diese eine Sportart, die mir das alles in einem Paket liefert, also Muskel und Ausdauer und alles zusammen? Gibt es da den einen Wunderwuzi oder ist es vielleicht so doch so wie bei der Ernährung, dass man sich möglichst verschieden Sport zuführen soll, also möglichst ausgewogen, möglichst abwechslungsreich? Was ist das so die gute Strategie?
Ja, es ist abwechslungsreich. Ja, der Körper mag keine langweiligen Typen. Und wenn man immer das Gleiche machen würde, ja, dann ist das nicht gut. Dann würde ich sagen, ist mein Besitzer langweilig. Das heißt, das Gleiche gilt ja letztendlich für die Ernährung auch. Auch das Mikrobiom des Darms braucht ja Vielfältigkeit. Und das Gleiche gilt für uns ja auch. Um wirklich Fitness insgesamt zu beschreiben, gehört ja Koordination, Flexibilität, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer dazu. Und da brauchen wir einen Mix. Und das bedeutet, dass ich immer mir auch vorstellen könnte, irgendwann vielleicht gerade zwischen 20 und 30 sucht man sich wirklich erstmal alles, was einem so Spaß macht. So zwischen 30 und 40 würde ich vorschlagen, geht man sehr viel mehr so auf den Herz-Kreislauf-Bereich. Ja, weil da habe ich viel Belastung, da brauche ich viel Ausgleich, Familie, Karriere, Beruf und so weiter und so fort. Ja. Da brauche ich so ein bisschen mehr, ja, der ruhigere, moderate, meditative Sportart. Von 40 bis 50 würde ich mir die Lifetime-Sportart langsam suchen. Also was ist das eigentlich?
Okay.
Ist es vielleicht eine Sportart, die ich ein Leben lang machen möchte, wie Tennis, wie Fußball, wie Golf spielen oder Ähnliches, wo ich dann aber immer andere Dinge noch addiere. Wichtig ist ja, dass ich nicht nur das Einseitige mache. Ab dem 50. Lebensjahr spätestens muss ich dann mit dem Muskeltraining beginnen. Allerspätestens, ja, weil dann der Muskelabbau auch genetisch bedingt, evolutionsbedingt einfach deutlich mehr quasi stattfindet. Und je älter ich werde, je oller, je doller, sagen wir in Köln, umso wichtiger wird letztendlich das Muskeltraining. Und ab dem 60., 70. würde ich sagen, mindestens 2 bis 3 Mal in der Woche müssen die Senioren und Seniorinnen ans Körpergewichtstraining mindestens herangeführt.
Ah, das ist aber auch eine gute Botschaft. Das heißt, mit 50 ist es nicht zu spät, sondern da ist es erst richtig an der Zeit, Gas zu geben und in die Muskeln zu investieren. Also es ist eigentlich nicht zu spät, ne? Höre ich da jetzt heraus, mit dem Sport anzufangen.
Für Fitness ist es sowieso nicht zu spät. Yeah. Das Schöne daran ist ja, dass jede Körperzelle immer auch in der Lage ist, egal in welchem Alter ich bin, sich zu verändern, sich anzupassen und besser zu werden.
Cool.
Ich muss nur, das ist wirklich die Botschaft, je älter ich werde, umso mehr muss ich darauf achten, dass ich es auch tue. Es wird dann wirklich zu einem Zähneputzen im weitesten Sinne, etwas für die Körperbildung und für das körperliche Training zu tun. Wieder in der Jugend läuft man noch leicht durch die Gegend. Der Körper verzeiht ja noch relativ viel, aber das ändert. Und meistens fangen die Menschen immer erst dann an, wenn das erste Problem sich schon eingestellt hat.
Genau.
Aber wir sollten ein bisschen früher beginnen, dass erst gar kein Problem auftritt.
Das wäre gescheit, ja, das stimmt. Ja, wir sind jetzt eh schon weit fortgeschritten. Ich sage schon einmal vielen Dank für all diese spannenden Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Zum Abschluss wollte ich Sie aber noch fragen, wie sieht denn der perfekte Fitnesstag im Leben von Ingo Froböse aus? Also wie schaut so ein Tag aus, wenn Sie Zeit haben, wenn Sie frei haben, was machen Sie da alles für sich und für Ihr Wohlbefinden, für Ihre Gesundheit?
Ich mache schon viel. Also ich bin relativ bewusst, ja, indem ich starte jeden Morgen mit einem großen Glas Zitronenwasser. Das ist in der Tat so. Ich starte mit einem sehr ausgewogenen, selbstgemixten Müsli-Konstrukt immer, wo ich sehr viele Nährstoffe eben drin habe, die mir sehr viel helfen. Da sind immer drin Kürbiskerne, da sind immer drin Weizenkeime, da sind immer Haferflocken drin. Und auch in der Regel arbeite ich das mit gutem Algenöl, weil ich noch Omega-3-Fettsäure dazu gebe. So habe ich immer eine große Sicherheit, dass ich meine Nährstoffe und Vitalstoffe auch habe.
Schon ein guter Start, ne? Also schon mal die Basis gut gelegt.
Genau, die Besuch, so ist das. Und dann arbeite ich immer etwas, also ich mache immer etwas für meinen Kopf. Das heißt also, das ist ja Fitness, auch das Gehirn braucht ja letztendlich immer einen Reiz. Und da mache ich nicht Sudoku oder Kreuzworträtsel, sondern ich bin neugierig und bleibe neugierig. Das ist Fitness fürs Gehirn, neugierig bleiben. Ich schreibe ja relativ viele Bücher und das hält mich einfach jung. Und dann mache ich entweder am Nachmittag in der Regel eine Ausdauereinheit, viel Rennrad oder viel Mountainbiken. Cool. Heute gehe ich zum Beispiel aufs Mountainbike oder wir gehen eben laufen. Und dann mache ich viel mit meiner Frau, weil die eben sehr leistungsstark ist und ich gehe eben einmal in der Woche ins Studio, mache dann immer alle großen Muskelgruppen. Wichtig ist, dass ich eben in der Regel tagsüber wenig esse, fast gar nichts und dann abends in der Regel wieder konsumiere, weil ich brauche relativ lange Pausen, finde ich, was ich sowieso allen empfehlen würde. Mach viel Esspausen, verzichte auch nie Zwischenmahlzeiten, gönn den Körper, also wirklich Esspausen. Und dann geht es letztendlich an ein gemeinsames Kochen, proteinreich in der Regel meistens abends. Und was für mich wichtig ist, ich schlafe immer 9 Stunden. Das ist für mich sehr bedeutsam, eben, um dann Fitness und regenerative Prozesse wirklich herzustellen.
Das klingt schön. Super. Dann wünsche ich Ihnen heute so einen schönen Tag, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. Voller Ausdauer und voller gesunder Ernährung. Ingo Froböse, ich sage vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die wertvollen Inputs und auch ganz praktischen Tipps für den Alltag. Ich glaube, wir können uns da alle ganz, ganz viel mitnehmen. Danke, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Damit ihr keine Folgen von Ist das gesund mehr verpasst, folgt uns auf eurer liebsten Podcast-Plattform und lasst uns gerne auch eine Bewertung und ein paar Sterne da. Die nächste Folge gibt es dann in 2 Wochen. Bis dahin. Bleibt gesund.